Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In schweren Zeiten wirtschaften. Manchmal scheint unsere Welt außer Kontrolle zu geraten. Kriege, Kriminalität, Naturkatastrophen, Pandemien, wirtschaftliche Unsicherheit. Viele Menschen fürchten sich, wenn sie an die Zukunft denken und überlegen, wie sie in diesen Zeiten Sicherheit erlangen können. Welche Ratschläge gibt uns die Bibel dazu? Heute wollen wir uns mit Fragen rund um dieses Thema beschäftigen. Wir wünschen Ihnen, dass dieser Podcast eine Bereicherung für Sie ist.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu dem Bibelgespräch, das wir heute miteinander haben wollen. Ich darf kurz vorstellen, wer mit mir heute hier sitzt. Zu meiner Linken habe ich Christian und Samuel. Und zu meiner Rechten habe ich die Carmen und den Raphael. Ich bin René und ich freue mich auf das Gespräch, das wir jetzt vor uns haben. Bevor wir beginnen, werden wir wie üblich im Gebet sprechen, Gott einladen, dass unsere Gedanken leiten möge. Unser großer Gott, danke, dass wir uns heute wieder an dich wenden dürfen und dich bitten dürfen, dass du uns hilfst, wenn wir dein Wort aufschlagen, es richtig zu verstehen. Du hast es uns gegeben als eine Richtschnur für unser Leben, aber manches davon ist nicht so leicht zu verstehen. Hilf uns bitte, so zu verstehen, wie du es gemeint hast, die richtigen Lektionen, die richtigen Lehren in unser Leben zu übertragen. Danke, Herr, für deinen Beistand. Amen.
Amen. Amen.
Das Thema, das uns dieses Quartal beschäftigt, ist ja eines, das sehr praktisch ist, sehr lebensnah ist. Und das, was in der vergangenen Woche Thema gewesen ist, ist eines, das sicherlich jeder in unserem Leben auch manche mehr, manche weniger durchmacht, nämlich in schweren Zeiten doch auch gut zu haushalten, gut zu wirtschaften. Es sind bei den wenigsten Menschen alle Zeiten immer gut und immer genügend Geld auf dem Bankkonto. Wir werden uns damit ein bisschen näher befassen. Ich möchte aber gerne auch vom Geld abgesehen mal grundsätzlich von euch gerne wissen, was sind die Dinge, vor denen ihr besonders Respekt oder auch Angst habt? Gewisse Krisen oder Katastrophen, die vielleicht kommen könnten, von denen ihr sagt, das möchte ich nicht erleben in meinem Leben. Oder wovor ihr vielleicht auch, worauf ihr euch ganz besonders vorbereitet. Welche Krisen, welche Katastrophen sind das, die euch besonders nahe gehen würden?
Also ich merke es jetzt einfach, wenn ich zu lang auf Nachrichtenseiten verbringe, wenn da gewarnt wird, dass bald Blackouts eventuell kommen, der Krieg unsicher ist, wie das weitergeht und alles. Wenn du dich nur damit befasst, dann fragst du dich wirklich, ja, wie wird denn die Zukunft ausschauen? Wie sieht das nächste Jahr aus? Wird es große Veränderungen geben, die mein Leben massiv beeinflussen? Und wenn man zu sehr sich darauf fokussiert, dann kommt es sehr schnell, dass die Angst da auch kommt.
Ja.
So allgemein von unserer habe ich persönlich Angst vor so politischen Entscheidungen, die total unnötig sind, aber irgendwie so das Wohl des Volkes an sich, in dem sie entscheiden, total gefährden. Für mich persönlich sind jetzt eher aber so Krankheiten die Sachen, wo ich echt Respekt habe. Ja. Also weil es gibt Situationen, wenn du vielleicht irgendwie, also die Versorgung ist vielleicht schlecht und du wirst krank und du bekommst nicht die Medikamente, die du brauchst. Ja. Dann ist schnell ein ernster Zustand und davor habe ich echt Respekt.
Da muss man vielleicht auch wissen, du hattest schon mal eine Situation, wo es so ernst geworden ist, ja, von einem Missionseinsatz. Ja. Wenn man sowas erlebt hat, dann ist das sicherlich etwas, das einem nicht mehr loslässt.
Also aus der Beschäftigung mit der Biografie meiner Eltern muss ich sagen, wovor ich Angst habe oder hätte, ist, dass ein Krieg ausbricht. Und zwar eben nicht weit entfernt, sondern tatsächlich in Österreich oder in Deutschland. Meine Eltern waren 18, als der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist. Mein Vater war dann im Krieg und bis 30 in Kriegsgefangenschaft. Mhm. Also die besten Jahre seines Lebens hat er im Krieg und in Kriegsgefangenschaft verbracht. Mhm. Und ich weiß, wie meine Mutter darunter gelitten hat, dass sie sie waren recht gut betucht in Ostpreußen, mussten aber alles aufgeben und mussten ganz bei Null wieder anfangen in Norddeutschland. Und das war ein schwerer Weg für sie. Und da hoffe ich immer, dass mir sowas nicht passiert.
Ja. Also das ist eine Angst, die mich schon auch begleitet. Nicht eine akute Angst, dass Krieg jetzt jederzeit ausbrechen könnte, aber als dieser Krieg ausgebrochen ist in der Ukraine, ist mir schon bewusst geworden, es ist tatsächlich möglich, dass wir bei allem, was wir eigentlich gelernt haben aus dem Zweiten Weltkrieg, tatsächlich nochmal mit einem Krieg in unserem Vorgarten gewissermaßen konfrontiert werden. Und was würde das für uns bedeuten?
Ja.
Ja, also ich schließe mich euch da an. Das ist genau dieses, was so lange so weit weg war und jetzt kam das in den letzten Jahren so geballt. Also es hat mit Corona angefangen und jetzt dieser Ukraine-Krieg, wo wir gesagt haben, ja, wir sind so noch auf der Insel der Seligen und wir kriegen das mit und das hat einen nicht so wirklich berührt. Also schon auch, aber nicht so, dass man sagt, es ist greifbar schon fast. Mhm. Und das ist schon, wenn man sich dann damit ein bisschen beschäftigt, es ist ein beklemmendes Gefühl. Was würde ich denn tun, wenn das und das und das wäre? Oder wäre ich vorbereitet? Und auch jetzt diese Blackouts, also geht mir schon durch den Kopf, sag, ist es zu nachlässig? Vertraue ich zu viel? Ich lebe hier in Bogenhofen, das wird schon irgendwie weiterlaufen? Oder was mache ich persönlich? Muss ich was machen? Ist das zu sehr angstgeschürt? Also dieses Mittel zu haben oder diese Waage ist nicht so einfach. Ja.
Damit wären wir auch schon direkt beim Thema. Die erste Betrachtung in der zurückliegenden Lektion, da geht es ja um Josaphat. Ich lade euch ein, mal mit mir aufzuschlagen, 2. Chroniker 20. Wir werden dort nur die Verse 1 bis 4 lesen, das genügt uns. Und einen zweiten Text noch, da würde ich, Carmen, da würde ich dich bitten, Jesaja 30, Vers 15 bis 17 aufzuschlagen. Dass wir diese beiden Texte mal gegenüberstellen und uns dann die Frage stellen, die Carmen gerade ansprach, wie viel müssen wir denn oder sollten wir denn vorbereiten? Oder inwieweit können wir auch einfach sagen, der Herr wird es schon richten für uns. Christian, ich würde dich bitten, dass du liest 2. Chroniker 20, 1 bis 4 und im Anschluss daran dann kamen, wenn du lesen könntest, Jesaja 30, 15 bis 17. Bitte.
Danach kamen die Moabiter, die Ammoniter und mit ihnen auch Meoniter, um gegen Josaphat zu kämpfen. Und man kam und sagte zu Josaphat, es kommt gegen dich eine große Menge von jenseits des Salzmeeres, von Edom. Und siehe, sie sind schon in Hasedon Tamar, das ist Engedi. Josaphat aber fürchtete sich und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, den Herrn zu suchen.
Mhm. Dankeschön. Mhm.
Denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrt und stiller bliebet, so wird er euch geholfen. Durch Stille sein und Hoffen würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Und sprecht, nein, sondern auf Rossen wollen wir dahin fliegen, darum werdet ihr dahin fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten, darum werdet euch eure Verfolger überrennen. Denn euer Tausende werden fliehen von einer einzigen Drohung. Ja, vor Fünfen werdet ihr alle fliehen, bis ihr übrig bleibt wie ein Mast oben auf einem Berge und wie ein Banner auf einem Hügel.
Dankeschön. Also bei Jesaja hören wir, durch Hoffen und Stille sein werden sie stark. Das tun sie aber nicht und sie werden überrannt werden. Und hier haben wir gehört bei Josaphat, das ganze Volk sucht den Herrn im Angesicht der Gefahr, die hier auf sie zukommt. Andererseits erfahren wir schon noch, dass Josaphat die Städte hat verstärken lassen, um sich vorzubereiten auf einen Krieg. Jetzt würde ich von euch gerne wissen, wie schätzt ihr das ein? Wie viel wird von uns gefordert in der Vorbereitung für eine Krise, für eine Katastrophe? Und inwieweit dürfen wir einfach stille sein und hoffen und den Herrn gewissermaßen für uns kämpfen lassen?
Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist überhaupt zu sehen, wo gehe ich denn mit meiner Angst und also wo gehe ich überhaupt damit hin und was mache ich als erstes? Und in der Geschichte von Josaphat wird klar, das Erste, was gemacht wird, ist, wird Gott gesucht. Und ich glaube, das ist schon mal ein Grundfundament für jede Krise, die in unserem Leben auf uns zukommt, ja, erstmal zu Gott zu gehen.
Ich stimme dem Raphael dazu, weil ich glaube, wenn ich in einer Stresssituation bin oder wenn ich Angst habe, entscheide ich anders, wie wenn ich ruhig bin und einfach einen weiteren Blick habe. Ja. Ich kann viel rationaler und viel vernünftiger handeln. Und Gott nimmt mir diese Angst. Also ich bin befreiter, einfach vernünftig zu handeln.
Ja. Also diese stille Zeit mit Gott hilft mir, die Dinge einfach auch mit einem gewissen Abstand, mit Ruhe, mit Sachlichkeit zu bewerten. Ja.
Ich finde das auch absolut bewundernswürdig, wie Josaphat das hier gemacht hat. Also in den wenigen Versen, es glaube ich dreimal steht hier, dass sie den Herrn suchten. Mhm. Also da sieht man auch, dass das wirklich von ganzem Herzen war und dass es dass ihre Überzeugung war, nur so haben wir überhaupt eine Chance, wenn. Und ich denke, das ist auch für uns absolut ein wichtiges Vorbild. Denn dadurch, dass wir Gott suchen, wird Gott dann auch durch sein Geist uns die Weisheit geben, wie wir in einer schwierigen Situation entscheiden können. Er wird uns dann einfach helfen, zu guten Lösungen zu kommen, glaube ich.
Die Lösung, die wir hier bei Josaphat haben, ist ja eine ganz spannende. Das ist doch, man kann sagen, beispiellos. Das haben wir sonst in der Bibel so nicht mehr und vermutlich auch nirgends in einem Krieg in der Weltgeschichte erlebt. Vers 22 in 2. Chroniker 20. Wenn du es gerade lesen würdest, Raphael?
Und zu der Zeit, da sie mit Jubel und Lobgesang anfingen, legte der Herr einen Hinterhalt gegen die Söhne Ammon, Moab und die vom Gebirge Seir, die gegen Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen.
Und Vers 23 erfahren wir, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben, so hat es der Herr gerichtet. Mit anderen Worten, das Problem hat sich von alleine gelöst. Da musste kein Israelit das Schwert erheben. Sie haben gejubelt, als hätten sie schon gewonnen, den Lobgesang angestimmt und Gott löst das Problem. Mich würde interessieren, ob ihr schon mal eine Situation erlebt habt, wo ihr vor einer großen Herausforderung standet und ihr habt auch erlebt, Gott löst das für euch.
Also ich war 2020 in Kenia und dort bin ich an Malaria erkrankt. Und ja, wir haben es mit natürlichen Heilmitteln probiert, aber irgendwann ging es nicht mehr. Und dann war eigentlich schon der Zug abgefahren, dass ich in ein Flugzeug steigen könnte und in ein gutes Krankenhaus gehen könnte. Weil ja, mit Fieber kannst du in kein Flugzeug steigen. Und Gott hat alles so geführt, dass ich durch diese ganzen Temperaturmessstationen durchgehen konnte und in das Flugzeug steigen konnte und eine gute Behandlung bekommen konnte. Und das ist einfach, habe ich nicht für möglich gehalten. Ich hab damals schon mit meinem Leben abgeschlossen. Aber Gott hat es so geführt, dass es dennoch möglich war. Und das Problem bei mir ist dann immer, ich vergesse diese Situation so schnell. Sondern kommen die neuen Herausforderungen jetzt, du hörst Inflation oder irgendwas und du machst dir Sorgen, so, wir haben jetzt ein Kind neulich bekommen und da machst du dir natürlich auch noch mehr Sorgen, so, wie wird das alles?
Klar.
Und ich finde es so atemberaubend, wie Josaphat hier reagiert. Das ist so krass.
Ich denke an eine Erfahrung hier in Bogenhofen. Wir in der Medienabteilung hatten unseren Server mit all unseren Daten. Auf einmal war alles weg von heute auf morgen. Und ich habe mir auch gedacht, wie in aller Welt sollen wir das jemals wieder zu richten? Und zu sehen, wie Menschen hier geholfen haben, wie Gott die Herzen bewegt hat, dass Menschen auch freigebig was gegeben haben. Und dann auch die Connections verknüpft haben, damit wir Leute haben, die die Fähigkeiten haben, das auch zu lösen. Wir haben alle unsere Daten wiederbekommen und ich kann nur Gott allein dafür loben. Also
ja, das war eine wunderbare Erfahrung. Ja. Ich glaube, wenn man in seinem Leben ernsthaft zurückschaut, dann werden einem so manche Situationen bewusst, vor denen man stand, als wären sie unlösbar, so wirkten sie. Und dann vergeht etwas Zeit und du merkst, da gibt es eine Lösung, an die hast du überhaupt nicht gedacht. Und so manches Mal, das habe ich auch schon erleben dürfen, eine Lösung, da habe ich mich sehr bemüht, sie zu finden und das hinzukriegen. Und ich habe gemerkt, da hole ich mir nur eine blutige Nase, da geht es nicht voran. Ich stecke in der Sackgasse und ich kann nur warten, ich kann beten dafür und hoffen. Und auf einmal löst es sich wirklich wie von allein. Ich habe solche Dinge schon erleben dürfen, das ist natürlich wunderbar. Und ich wünschte mir, es wäre bei jedem Problem so. Ist es aber nicht. Von daher komme ich nochmal zurück auf die Ausgangsfrage. Gibt es ein Prinzip, das ihr aus biblischen Erfahrungen oder aus eurem Leben ableiten könntet, um zu sagen, so weit setze ich mich selbst ein, um etwas zu lösen? Oder ab dort warte ich einfach beruhigt, Gott wird das Ganze schon machen?
Also ich glaube, es hat viel mit Reihenfolge zu tun. Für mich lerne ich in der Josaphat-Geschichte, was zuerst kommt. Sich erst an Gott wenden und dann eigentlich alles tun, was in seiner Macht steht. Also Josaphat hat sich einfach nicht zurückgelehnt und nichts gemacht, sondern wie du auch gesagt hast, er hat die Städte gestärkt, er hat geschaut, dass eine Verteidigungsmauer aufgebaut wird und so weiter. Das ist ja alles auch ein Tun. Ja. Und für mich heißt es ja, ich gehe erstmal zu Gott und bin auch bereit zu hören, was er mir sagt, weil es gibt dann vielleicht eine andere Richtung, die ich ja nicht immer überlegt habe. Und dann gehe ich diesen Weg. Aber ich mache alles, was in meiner Kraft halt auch liegt.
Ja, Gott hat uns ja Weisheit gegeben und einen Verstand, den wir auch benutzen sollen. Und von daher können wir auch die Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen, sei es in der Vorbereitung oder sei es auch, um uns zu schützen in irgendeiner Form. Ich sehe das auch, dass Paulus ähnlich gehandelt hat. Der hat auch, wenn er in Schwierigkeiten war, immer mal wieder versucht, seine römische Staatsbürgerschaft ins Spiel zu bringen, um sich auch einen Vorteil zu bekommen. Aber letztlich hat ihn nicht das gerettet, sondern Gott musste auch immer wieder an verschiedenen Stellen eingreifen, um ihn am Leben zu erhalten.
Ich musste jetzt gerade an einen Psalm denken, einen wunderschönen Psalm von Salomo, 127. Da habe ich den Eindruck, dass er dieses Prinzip auch auf den Punkt bringt. 127, Vers 1 sagt er, wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Er sagt nicht, dass wir kein Haus bauen sollen, weil Gott das für uns macht. Er sagt auch nicht, dass wir die Stadt nicht bewachen sollen, weil Gott sie bewacht. Das ist schon unsere Aufgabe. Er macht aber deutlich, wenn Gott es nicht mit uns macht, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, dann haben wir ein Problem. Dann wird es nicht gelingen. Also ich würde da auch ganz mit dem gehen, was ihr gesagt habt. Wir haben gewisse Möglichkeiten und Gott erwartet, dass wir die auch nutzen. Er hat uns Verstand gegeben, er hat uns Kraft gegeben, er hat uns Möglichkeiten gegeben, die sollen wir auch nutzen. Aber wir sind immer wieder mit Problemen konfrontiert, die übersteigen unsere Fähigkeiten, unsere Möglichkeiten, unsere Intelligenz. Und da dürfen wir ganz gelassen darauf vertrauen, Gott als Wächter wacht mit uns und wird da Acht geben. Lassen wir Josaphat für den Moment hinter uns und gehen in das erste Chronikbuch, 1. Chronik 21. Da ist eine interessante Erfahrung berichtet, bei der ich mir wünschen würde, dass da irgendwie noch stünde, warum das jetzt gerade so kommt. Das ist ein bisschen merkwürdig, was wir hier haben. Wir wollen miteinander darüber nachdenken, was uns das lehren soll. 1. Chronik 21, Samuel, wenn du lesen würdest, die Verse 1 bis 3 und dann noch die Verse 9 bis 14, bitte.
Und Satan stand auf gegen Israel und reizte David, Israel zu zählen. Da sprach David zu Joab und zu den Obersten des Volkes, geht hin und zählt Israel von Beersheba bis Dan und bringt mir Bescheid, damit ich ihre Zahl weiß. Und Joab sprach, der Herr möge zu seinem Volk so viele sind, 100-mal hinzufügen. Sind sie nicht alle, mein Herr und König, die Knechte meines Herrn? Warum begehrt mein Herr dies? Warum soll es Israel zur Schuld werden? Und der Herr redete zu Gad, dem Seher Davids, und sprach, geh hin und rede zu David und sprich, so spricht der Herr, dreierlei lege ich dir vor, wähle dir eins davon, dass ich es dir tue. Bis wohin?
Bis Vers 14, bitte.
Und so spricht der Herr, wähle dir, entweder 3 Jahre Hungersnot oder 3 Monate hingerafft zu werden vor deinen Bedrängern und dass das Schwert deiner Feinde dich trifft, oder 3 Tage des Schwertes des Herrn und Pest im Land und dass der Engel des Herrn verdirbt im ganzen Gebiet Israels. Und nun sieh zu, was für eine Antwort ich dem zurückbringen soll, der mich gesandt hat.
Wir hören hier an dem, was der Seher David übermittelt, dass Gott wirklich sehr verärgert war über das, was geschehen ist. Könnt ihr mir erklären, warum Gott so verärgert war? Und beachtet, selbst Joab, das hören wir in Vers 3, erkennt, dass das nicht in Ordnung ist, das Volk zu zählen. Und Joab war nun wirklich kein allzu frommer Mann. Das sehen wir aus den Berichten, die wir über ihn haben. Also er war doch nicht zimperlich, wenn es um Gewalt ging oder auch allgemein Moral. Was ist das Problem hier?
Also wenn man sich die guckt, an welcher Stelle in Davids Leben wir hier stehen, dann ist das vielleicht hilfreich, denn wir sind hier nicht gegen Ende seines, da doch, also gegen, sagen wir mal, auf dem Höhepunkt seiner Macht eigentlich. Ja. Also David hat gekämpft, er hat gewonnen, das Land hat Frieden. Es sind uns danach keine Kriege mehr berichtet, sondern nur noch, dass es dann um den Tempelbau im Prinzip geht, der Salomo übertragen wird. Aber also für David ist eigentlich nicht relevant, wie viel Kriegsvolk er hat. Und das ist nur seine pure Neugierde oder weiß ich nicht, oder vielleicht auch, um sich selbst auf die Schulter zu klopfen oder vielleicht auch, vielleicht hat er doch noch Pläne, sein Reich noch weiter zu machen, als es ohnehin schon ist. Und da ist Gott eben einfach nicht mit einverstanden. Also es entsteht eben der Eindruck, dass David sehr stark auf sich selbst sich verlassen möchte und nochmal die Kontrolle über alles selbst haben möchte. Und er ist dabei, Gott an die zweite Stelle zu setzen.
Okay. Ja. Aber warum ist das jetzt so ein Drama? Ich meine, die Sache ist sicherlich, dass David sein Volk zählt, um es zu mustern. Deshalb schickt er auch den Feldherrn Joab hin und nicht irgendeinen Minister. Er wollte wissen, wie stark ist mein Heer. Also darum geht es ihm hier offenbar. Aber warum ist Gott so verärgert darüber? Stolz ist sicherlich ein Motiv gewesen von David, der Höhepunkt seiner Macht. Auch einfach zu wissen, so stark bin ich geworden, so groß ist Israel geworden während meiner Amtszeit. Was kann da aber noch mitschwingen?
Ja, aus meiner Sicht soll ja eigentlich eine Theokratie herrschen, wo Gott das Oberhaupt ist, wo Gott für das Volk kämpft, wo Gott alle die Probleme löst. Und man sieht jetzt hier, finde ich, dass David versucht zu überlegen, okay, was schaffe ich in meiner Macht? Und da wird dieses Verhältnis dann irgendwo nicht mehr gleich, ist nicht mehr richtig. Da ist David auf einmal genauso hoch oder genauso mächtig, genauso wichtig wie Gott. Wo eigentlich die ganze Kämpfe, die waren ja nur siegreich, weil Gott ihnen ja auch den Sieg geschenkt hat. Und das geriet hier ein Stück weit aus der Balance raus.
Den Eindruck habe ich auch. David ist der König, der einzige König, von dem wir von so vielen Kriegen hören, und er hat nicht eine einzige Schlacht verloren. Nicht eine einzige Schlacht, nicht eine einzige Stadt. Er hat immer gewonnen, von seiner Jugendzeit an bis ins hohe Alter hinein. Wenn gerade er, nachdem Gott ihn so reich gesegnet hat auf diesem Gebiet, am Ende hingeht und zählt seine Heeresmacht, ist das ein fatales Signal an das Volk oder auch an die, die nach ihm kommen. Und daher können wir vielleicht ein Stück weit auch nachvollziehen, warum Gott so reagiert. Mich würde interessieren, bevor wir gleich uns noch ein bisschen diesen Punkt anschauen, verlassen auf das, was wir schaffen können, würde mich interessieren, bei diesen drei Strafen, die hier vorgelegt werden, welche hättet ihr gewählt? Die Frage muss ich ja stellen, ja? Oder daran anschließend dürfen wir auch darüber nachdenken, warum David sich die 3 Tage Pest gewählt hat. Was hättet ihr gewählt?
Also ich habe mir beim Lesen auch spontan diese Frage gestellt und ich habe mir gedacht, warum nimmt er nicht die 3 Jahre Flucht? Weil das betrifft nur 3 Monate, ja. Es betrifft nur ihn und er hat es ja verbockt. Warum? Also für mich wäre der logische Schluss, warum soll ich mein Volk mit reinziehen? Natürlich hat das auch Konsequenzen, wenn der Regent nicht da ist. Ich glaube, es passt schon, aber es war so mein erstes Bauchgefühl wäre das gewesen. Ja.
Gut, ich kann David verstehen, dass er gerade das nun nicht nimmt, denn er war ja vor Saul, weiß ich nicht, 10 Jahre auf der Flucht oder so. Also der wusste, was es heißt, auf der Flucht zu sein. Und da hatte er einfach wirklich keine Lust mehr, das nochmal zu erleben, was er in der Vergangenheit erlebt hat. Aber für ihn als König wäre eigentlich die 3 Jahre Hungersnot vielleicht am wenigsten schlimm gewesen, denn er hat sicherlich auf seinem Hof die Scheunen voll und er hat kein Problem, durch eine Hungersnot zu kommen, das Volk schon. Aber also für ihn wäre die bequemste Lösung wäre wahrscheinlich die erste gewesen.
Mhm. Natürlich auch die unfairste, ja, weil es das Volk getroffen hätte.
Ja. Vielleicht so wie ein Pflaster abreißen, nicht lange, sondern schön schnell. 3 Tage.
Und der Gedanke, der hat mich auch bewegt. Ich habe auch den Eindruck, dass David hier einfach sagt, okay, ich muss jetzt da durch, Gott hat schon recht, nehmen wir das, was am schnellsten vorbei ist. Ohne sich so richtig vor Augen zu halten, was das eigentlich bedeutet. Ich glaube, das wird ihm bewusst, als es passiert. Ich denke da an Vers 17 im gleichen Kapitel, immer noch in 1. Chronik 21. In Vers 17, jetzt ist der Racheengel des Herrn unterwegs, die Pest ist im Land und er sagt, zu Gott hab nicht ich befohlen, das Volk zu zählen? Bin ich es doch, der gesündigt und Böses getan hat. Aber diese Schafe, was haben sie getan? Also ihm wird bewusst, dass er sich hier, so habe ich den Eindruck, für die falsche Strafe entschieden hat. Dass die richtige gewesen wäre, obwohl er das schon mal erlebt hat, wieder vor den Feinden auf der Flucht zu sein, weil es hätte ihn betroffen. Und es war ja seine Schuld gewesen. Jetzt würde ich das gerne übertragen auf das Thema, das uns ja begleitet, nämlich die Finanzen. Wenn wir jetzt hier hören, David hätte nicht zählen sollen, wie groß das Heer ist. Gott gibt ihm Kraft. Sollen wir unseren Kontostand nicht anschauen, sondern darauf vertrauen, dass die EC-Karte immer funktioniert? Wie genau sollten wir uns, ich mache es ein bisschen allgemeiner, wie genau sollten wir uns mit unseren Finanzen beschäftigen? Inwieweit sollten wir einfach sagen, der Herr wird es schon geben, was ich brauche?
Wir haben es eh schon angesprochen. Ich glaube, das war nicht der springende Punkt. Also es war ein anderer Hintergrund. Und ich glaube, das ist gefährlich, wenn wir eine Geschichte hernehmen und dann nur einen Teil rausnehmen und das dann auf etwas anderes umlegen. Also in dem Sinn würde ich das so nicht machen. Weil es steht am Anfang schon, Satan hat ihn versucht. Und wir haben gerade gesagt, es war eigentlich etwas Persönliches. Ich glaube, per se ist nichts falsch. Und eigentlich ist das ja auch die Aufforderung Gottes, dass wir das im Blick haben sollen. Und dass wir wissen sollen, um was wir haben oder auch haushalten sollen damit. Aber wenn ich das aus Stolz mache oder aus einem falschen Hintergrund, dann kann das in eine Richtung gehen.
Ich glaube, ich fände es trotzdem irgendwie spannend. Wenn du keinen Kontostand hast, du weißt, du hast Geld, aber du weißt nicht, wie viel. Es kommt vielleicht monatlich was rein, dann geht wieder was raus. Ich weiß nicht, wie würde man dann handeln? Wie würde man dann berechnen? Weil ich meine, wenn du jetzt in den Supermarkt gehst, dann rechnest du ungefähr, okay, mein Wocheneinkaufsbudget ist das. Was kann ich ungefähr ausgeben? Aber wie würde ich agieren, wenn ich jetzt nicht wüsste, was auf meinem Konto ist? Also ich fände das eigentlich ziemlich spannend.
Zum Ausprobieren. Für eine gewisse Zeit sicherlich, aber nicht als Lebensweise. Das wäre dann schwierig. Mhm. Wie geht's den anderen? Ich füge noch was mit ein. Jesus sagt uns in der Bergpredigt ja auch, wenn wir Almosen geben, ja, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Jetzt könnte man das ja auch so verstehen im Sinne von, ich gebe hier was, ich gebe da was und ich gucke nicht so genau, wie viel ich eigentlich noch habe. Dürfen wir so handeln? Unabhängig jetzt vielleicht auch von den konkreten Texten. Einfach unsere Einstellung zum Geld, wenn wir uns auch nicht zu sehr damit befassen sollen, dass nicht unser Götze werden soll, sollten wir da einfach manchmal ein bisschen mehr so eine laxe, vielleicht so eine Laissez-faire-Art haben? Oder ist das gerade auch wieder verkehrt?
Also ich sehe ja gerade bei David, dass er ja ein Stück weit versucht hat, selber seine Macht zu messen, selber zu sehen, was er erreicht hat, wo er sein Erfolg eben war. Und das kann beim Geld genauso sein. Ich kann auf dem Kontostand schauen und sagen, ja, schau, wie viel Geld ich jetzt in meinem Leben erwirtschaftet habe, wie erfolgreich ich war, das habe ich alles aus eigener Kraft und so gemacht. Dann sind wir wieder beim absolut falschen Fokus, weil die Bibel macht ganz deutlich, alles kommt von Gott. Und wenn alles von Gott kommt, dann darf ich in dieser Aufgabe als Haushalter mit diesem Geld gut umgehen. Und da ist es für mich schon wichtig, dass ich auf dem Konto schaue und sehe, okay, das ist das, was Gott zur Verfügung gestellt hat. Wie kann ich es am besten für Gott auch einbringen? Wie kann ich das auch zum Segen, wie kann es auch zum Segen sein für die anderen Menschen um mich herum?
Im Sinne der Haushalterschaft muss ich ja wissen, worüber ich haushalte, ja?
Ja, es gibt Menschen, die können relativ gut mit Geld umgehen, die relativ sparsam sind, die auch deren Kontostand immer im Plus ist. Und dann gibt es Menschen, die eben auch leicht über ihre Verhältnisse leben und für die das immer wieder ein Kampf ist, vom 20. bis zum 30., weil kein Geld mehr da ist, irgendwie über die Runden zu kommen. Und ich denke, für solche Leute ist es fatal, wenn sie nicht auch versuchen, Kontrolle über ihr Geld und über ihre Finanzen zu bekommen. Von daher ist das schon eine wichtige Eigenschaft, die man lernen muss und lernen kann, glaube ich. Und die auch eine große Bedeutung für einen selbst und auch sogar für die Gemeinde dann in zweiter Linie hat.
Ja. Wir haben noch einige Texte vor uns von der Wochenlektion. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen jetzt und den Blick von den irdischen Gütern auf die himmlischen heben. Wenn ihr mit mir zu 2. Petrus 3 geht, 2. Petrus 3, die Verse 7 bis 13. Machen wir das nur überblicksweise, um nicht zu viel Zeit zu verlieren. 2. Petrus 3, Verse 7 bis 13, wird unser Blick von der Erde hier gehoben auf die Wiederkunft und auf die zukünftige Welt. Und wir hören, und da bin ich jetzt in Vers 10, ja, wir hören, es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, an ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihrem Gericht erfunden werden. Und so führt er das fort. In Vers 12 spricht er noch einmal davon, dass alles durch die Flammen aufgelöst werden wird. Und wir warten, Vers 13, auf den neuen Himmel. Das soll unsere Sehnsucht, unser Ziel sein. Ich würde interessieren, ob sich bei euch, als euch das bewusst geworden ist oder als ihr zum Glauben gekommen seid, ob sich euer Verhältnis zum Geld entsprechend verändert hat. Dass ihr euch auch gesagt habt, alles, was ich hier habe, wird eh eines Tages verbrennen. Ich kann nichts mitnehmen. Und ihr vielleicht dann im Alltag gemerkt habt, ihr geht anders um mit den Dingen. Verändert dieses Wissen euer Verhältnis zu Geld und Besitz?
Also mir ist vor allem bewusst geworden, wo soll ich denn mein Geld investieren, das, was ich erwirtschafte? Weil irgendwann ist mein Leben zu Ende, irgendwann ist dieses Leben hier, also auf der ganzen Erde zu Ende. Was will ich denn eigentlich gemacht haben? Und wenn ich das Geld dafür für irgendetwas einsetzen oder meine Zeit, meine Talente, meine Fähigkeiten für irgendwas einsetze, was auch wirklich was voranbringt, dann ist es ja viel erfüllter, als einfach ein schönes Haus zu haben und alles Mögliche drumherum.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, es ist kein Automatismus. Ich muss mich bewusst darauf einstellen und meistens passiert das, wenn irgendeine Krise ist oder wenn es irgendwo brenzlig wird oder wenn ich damit selbst Probleme habe. Dann kommt dieser Prüfstand und dann kommt mir das auch wieder bewusster. Und ich habe auch schon beides erlebt. Also ich lasse mich dann auf Gott ein und gebe das ab und es ist gut. Oder ich sage, nein, das ist mir jetzt so wichtig und ich kämpfe da auf einer Front und das ist manchmal ein verlorener Posten. Aber es ist trotzdem im Hintergrund da und durch die Erfahrung wird es auch immer wieder leichter. Aber es ist nicht so, dass das für mich dauerpräsent ist, muss ich sagen.
Also ich glaube, als junger Mensch, das ist zumindest meine Erfahrung, erwartet man viel vom Leben, man hat viele Wünsche Und darum ist auch Geld wichtig, weil man sich diese Wünsche eben erfüllen will. Und das kann zu einer Überfokussierung aufs Geld führen. Ich habe das erlebt, als ich meine Bankausbildung gemacht habe. Da war dann nach den 2 Jahren Bankausbildung die Frage, in welchem Bereich der Bank geht man dann? Und die meisten meiner Kollegen haben gesagt, jeder sollte 2 Stellen innerhalb der Bank sagen, wo er gerne angestellt sein möchte nach seiner Ausbildung. Und die meisten, die erste Wahl war Wertpapierabteilung und die zweite war dann irgendeine andere. Also da war ich eben in so einem Umfeld, wo alle Leute auch darauf fixiert waren, möglichst schnell, möglichst viel Geld zu verdienen, um dann irgendwie auch auszusorgen. Und weil eben von Geld auch so eine Macht ausgeht und weil das auch zur Sucht werden kann, ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass man das erkennt und dass man da auch einen Schnitt macht und dann sagt, okay, also darum geht es eigentlich nicht, sondern es geht um was anderes. Geld ist wichtig, aber es hat nicht die erste Stelle, sondern nur einen nachrangigen Platz.
Ja. Da gibt es eine Lektion, ein interessantes Zitat von Alan White aus Councils on Stewardship, Seite 61. Ich lege euch das vor und würde gerne eure Meinung dazu wissen. Sie schreibt hier, es ist für unsere Geschwister an der Zeit, ihren Besitz zu verringern, statt ihn zu vergrößern. Wir sind dabei, in ein besseres Land, nämlich in ein himmlisches, umzuziehen. So lasst uns nicht mehr Erdbewohner sein, sondern unsere Sachen so gut wie möglich verschlanken.
Ich denke, das ist das, was eine Krise auch dir zeigt. Vor der Krise denkst du vielleicht, diese und jene Sachen sind wichtig, die brauche ich, auch wenn jetzt mal eine Krise kommt. Aber in dieser Krise erlebst du eine Nivellierung. Da verändern sich so ein bisschen deine Definitionen von, was ist wichtig, was ist notwendig.
Ja.
Und ich denke, Alan White möchte uns darauf hinweisen und sagen, überleg dir das jetzt schon mal. Dann wird es dir leichter gehen.
In einer Krise und vermutlich auch jetzt schon. Wenn ich weniger Güter habe, habe ich auch weniger Verantwortung, weniger Sorge, weniger Verlustängste. Ja. Jetzt den anderen. Verschlanken, Besitz verringern.
Also ich denke, man muss auch den Lebenszyklus eines Menschen sehen. Man wird ohne was geboren und dann lebt man erstmal von den Eltern und irgendwann tut man den Schritt ins eigene Leben. Und dieser Schritt ist normalerweise auch von einem Vermögensaufbau gekennzeichnet. Und das ist auch natürlich, glaube ich. Und das ist auch gut. Und das hat auch seinen Platz. Und dann irgendwann kommt der Punkt, wo man eigentlich genug Geld hat und wahrscheinlich sogar mehr, als man braucht, wo dann auch die Zeit kommt, wo man sich fragen kann, also ist jetzt nicht noch mehr als früher der Zeitpunkt gekommen, wo ich auch mehr teilen und abgeben muss. Mhm. Und das widerspricht meiner Ansicht nach nicht unbedingt dem, was Schwester White sagt, ja? Sondern man muss, ja, wie gesagt, den Lebenszyklus eines Menschen auch betrachten. Und es ist ganz, ganz natürlich, dass man, wenn man heiratet, wenn man Familie gründet, auch zunächst erstmal ein bisschen Vermögen aufbaut.
Ja. Und wenn ich dann denke, dass Paulus sagt, die Eltern sollen den Kindern Schätze sammeln, dann ist ja durchaus auch der Gedanke da, nicht nur an sich zu denken in diesem Leben, alles rauszuhauen, sondern schon Vermögen aufzubauen, auch zu bewahren und dann an die weiterzugeben, die am nächsten stehen. Darüber hinaus natürlich auch denen, die bedürftig sind oder an die Gemeinde zu denken, selbstverständlich. Aber auch an die Kinder und dann zu gucken, dass sie einen leichteren Start vielleicht auch ins Leben haben. Es würde mich interessieren, wenn ihr euch vorstellt, dass Jesus bald wiederkommt, sagen wir mal 10 Jahre. Würde das etwas verändern in eurem Umgang mit dem, was ihr besitzt? Oder was würde es verändern bei euch, wenn ihr wüsstet in 10 Jahren? Oder, das wäre dann noch anknüpfend daran, wenn ihr wüsstet, es ist in einem Jahr.
Ich habe es als Pastor selber erlebt, eine Familie, die überzeugt war, dass Jesus jetzt vor 2027 wiederkommt und dann auch bereit war, alles zu verkaufen, Arbeit hinzuschmeißen, die Kinder aus der Schule zu nehmen, weil man gesagt hat, naja, das ist jetzt so ein großes Ereignis, dass es jetzt kommt. Wir müssen alles dran tun, um diese Zeit bestmöglichst zu verwenden. Und da habe ich schon gemerkt, okay, wenn die Zeit drängt, dann sind Leute sehr schnell Entscheidungen zu treffen. Und ich frage mich manchmal, warum können wir nicht dauerhaft so leben, als würde ja Jesus morgen kommen können. Trotzdem so mit dem Geld und mit all unseren Ressourcen wirtschaften und haushalten, dass, als würde Jesus morgen kommen. Ich glaube, man hätte eine ganz andere Bereitschaft. Und ja, ich wünschte mir eigentlich so eine Kontinuität bei sowas.
Ja. Ich denke, das war wahrscheinlich auch Paulus' Einstellung oder mit dem so Paulus rangegangen. Manchmal, wenn ich in manchen Briefen von Paulus lege, dann denke ich, oh, der der glaubt wirklich, dass Jesus jetzt bald kommt. Also irgendwie hast du dieses Gefühl, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn Jesus ihm sagen würde, ey, ich komme in 2000 Jahren, bin ich immer noch nicht da. Mhm. Also ich frage mich, hätte das was an seiner Einstellung verändert so? Was, also ja, ich denke, das ist immer noch dieser Paulus, aber was wäre passiert? Ich denke, Jesus hat einen guten Grund, warum er sagt, er offenbart es nicht. Es gibt keine Zeitweissagung mehr für dieses Ereignis.
Ja. Ich denke, wenn wir überzeugt wären, dass Jesus jetzt in einem Jahr wiederkommt oder sagen wir in 10 Jahren, dann würden gewisse Dinge bei uns auch finanziell anders laufen. Also ich bin in 10 Jahren noch nicht in Rente. Das würde für mich bedeuten, ich werde keine private Altersvorsorge angehen, wenn ich weiß, ich werde das nie erleben. Ja? Ich kriege da nichts raus. Gewisse andere Aspekte auch, auf die man vielleicht lange hinspart, auf die man hinarbeitet, die würde man, wenn es geht, verkürzen oder man würde sie streichen, wenn man sagt, was soll ich investieren in etwas, bei dem ich nichts mehr rausbekomme. Kommt Jesus in einem Jahr, dann muss ich von meinem Kind nicht erwarten, dass es noch jahrelang aufs Gymnasium geht, um Abitur zu erhalten. Dann würde ich vielleicht sagen, komm, wir bleiben daheim, wir studieren die Bibel, bereiten uns bestens vor auf diesen besonderen Tag. Das verschiebt die Prioritäten natürlich schon enorm. Wie weit dürfen wir denn vorsorgen? Oder sollten wir denn vorsorgen? Du weißt, wir hatten eingangs schon so ein bisschen dieses Thema, wie viel dürfen wir machen, wie viel Gott, aber jetzt geht es mir speziell darum, wenn wir in die Zukunft hineinschauen als Christen, wie sieht es mit Vorsorge aus? Für Eventualitäten.
Meinst du jetzt irdische Vorsorge oder das?
Irdische Vorsorge meine ich. Also der Umgang mit unseren Finanzen, wie viel darf ich jetzt davon abgeben auf eine unbestimmte Zukunft, die vielleicht nie eintritt? Sagen wir mal Rentenversicherung. Vielleicht erlebe ich das nie, weil Jesus vorher kommt. Mit dem Geld hätte ich die Mission unterstützen können. Mir geht es um solche Gedanken. Wie seht ihr das?
Ich denke, das ist gut, dass die Adventgemeinde hier keine einheitliche Linie fährt, sondern es jedem selber überlässt. Die einen sagen, das brauchen wir nicht. Und vielleicht sorgen die anders vor. Keine Ahnung, vielleicht brauchen die das auch nicht. Manche sorgen ja auch vor mit den Kindern. So war es ja früher. Die Kinder waren ja die Altersvorsorge in gewisser Weise. Also ich denke, das ist schon so, das, was in deiner Macht steht und was gut ist. Also Josaphat hat ja auch die Mauern ausgebessert, als die Zeit noch gut war. Also ich denke, unsere Mauern für die Zeit, die kommen wird, wo die Bibel schreibt, dass sie kommt, dürfen wir schon ausbessern. Aber ich glaube, jetzt Josaphat hat jetzt nicht alles bis ins Detail gemacht. Jeden Luxusposten dann ausgestattet mit allem, was es gebraucht hätte. Mhm. Also ich glaube, hat er nicht gemacht.
Mhm. Ich glaube auch, dass...
Als ich jung war, weiß ich nicht, 20, 25, da stand die gleiche Frage auch schon im Raum. Und dann gab es Leute, die sagen, ja, mach das ruhig, plane langfristig, kannst sogar eine Kapitallebensversicherung abschließen über 30 Jahre. Und dann gab es andere, die sagten, vergiss es, Jesus kommt in 10 Jahren wieder, das brauchst du gar nicht zu machen. Und ich bin für manche Vorsorgeentscheidungen, die ich vor 30 Jahren getroffen habe, dankbar. Und heute bei unseren Kindern entsteht auch wieder die Frage, sollen wir für die irgendwie vorsorgen? Und man denkt sich, eigentlich fasst man sich am Kopf und sagt, 30 Jahre, was kann da alles passieren? Was ist in den letzten 30 Jahren passiert? Klimawandel 30 Jahre weiter, Internet 30 Jahre weiter. Und doch irgendwie, weiß ich auch nicht, will man natürlich auch eine gewisse Sicherheit, auch sage ich, eine irdische Sicherheit den Kindern mit auf den Weg geben, wobei eben die Haltung ganz klar natürlich immer sein muss, letztlich sorgt Gott für uns irgendwo. Ja? Und ohne, wenn Gott nicht für uns sorgt, sind wir eh verloren.
Ja.
Ja, ich glaube auch, das eine tun und das andere nicht lassen, wenn man jetzt die Mission mit der Altersvorsorge aufwägt. Also ich glaube, es ist total legitim, dass man vorsorgt, so wie Christian gesagt hat, aber schon mit dem Hintergrund, Gott ist da und sorgt auch für mich. Und auf der anderen Seite, wo könnte ich tatsächlich noch investieren, wo ich es jetzt nicht tue, weil mir vielleicht andere Sachen noch wichtig sind. Wenn ich jetzt auf den Blick sage, ja, Gott käme in 3 Jahren, dann würde ich es anders machen. Ja, warum mache ich es dann nicht? Ja? Also es gibt sicher genug Bereiche, abgesehen von der Altersvorsorge, wo ich Geld für irgendwas spare oder zurückhalte. Sage, das könnte ich eigentlich geben. Ist es mir das wert oder ist es einfach mein eigenes Ziel momentan, hat Priorität, ja? Und so wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, ich glaube, wir könnten tolle Erfahrungen machen, wenn wir uns darauf einlassen würden und sagen, warum bete ich nicht einmal, lieber Heiland, zeig mir, was möchtest du? Ist da ein Projekt, das ich unterstützen soll, kann? Und ich bin überzeugt davon, da kommt so viel Segen zurück, den ich jetzt einfach außen vor lasse, weil ich es gar nicht in Betracht ziehe.
Ja. Gucken wir uns den geistlichen Bereich der Vorsorge mal an, als letzter Text für das Gespräch heute, Offenbarung 13. Verse 16 und 17. Kommt eine Zeit, über die wir als Adventisten doch auch immer wieder nachdenken, weil wir uns in dieser Zeit gefährdet sehen. Offenbarung 13, Vers 16 und 17. Samuel, willst du es lesen?
Und es bringt alle dahin, die Kleinen und die Großen und die Reichen und die Armen und die Freien und die Knechte, dass sie ein Mahlzeichen annehmen an ihre rechte Hand und an ihre rechte Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, der das Mahlzeichen hat, den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens.
Ja, also dieses Bild des Tieres, von dem hier vorher die Rede ist, dieses Machtsystem wird so weit gehen, dass wir wirtschaftliche Repressalien erdulden müssen, wenn wir im Glauben geradlinig treu dem, was die Bibel uns sagt, gehen wollen. Können wir für diese Zeit irgendwie geistlich vorsorgen? Oder vielleicht auch weltlich? Sollten wir irgendwo im Ackerfläche ein bisschen Gold vergraben, das keiner kennt außer uns? Wenn dann die Banken dicht machen und unsere EC-Karten nicht mehr gehen und so weiter, dass wir unser Gold immer noch haben, krisenfest? Können wir uns vorbereiten auf die Zeit? Sollten wir das? Wie seht ihr das?
Also ich merke in meinem Leben, jedes Mal, wenn Krisen oder Herausforderungen gekommen sind, war es immer hilfreich, zurückzugreifen auf Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Wenn mir aber in meinem Leben Gott nicht wichtig ist, dann mache ich auch keine Erfahrungen mit Gott. Und so sehe ich es auch hier. Es kommt eine Krise irgendwann, wenn ich diesen Vertrauen zu Gott aufgebaut habe, wo ich sage, ich kann mich auf Gott verlassen, dann glaube ich schon, da habe ich meinen Halt durch diese schwierige Zeit. Ohne wird es, glaube ich, sehr, sehr schwierig.
Ja. Also für mich ist das relativ weit weg, jetzt zu planen. Was mache ich für den Fall, dass... Und eigentlich versuche ich, je älter ich werde, zu sagen, bin ich bereit, wenn Jesus mich ruft? Ich kann beim Autounfall ums Leben kommen, ich kann auch noch 20, 30 Jahre leben, aber bin ich bereit? Ist meine Beziehung zu Gott in Ordnung? Und das ist für mich der Fokus eigentlich.
Ich denke, in der Zeit, von der hier die Rede ist, können wir auch mit Gold im Acker nicht mehr viel anfangen. Ich glaube nicht, dass das ist, was Gott gerne möchte. Das hat er uns nirgends ans Herz gelegt, so in dieser Art vorzusorgen. Wir sollen, wie ihr richtig gesagt habt, wir sollen geistlich vorbereitet sein, um diese Zeit mit Glaubenskraft auch durchzustehen. Aber egal, welches Gold wir da hätten, es kann uns alles genommen werden. Wir werden sicherlich dann auch da nicht viel bei uns haben können. Wir müssen darauf vertrauen, dass Gott uns in der Zeit ganz besonders versorgt und dahin durchhilft. Ich danke euch für das spannende Gespräch, das wir hatten. Wir werden in den nächsten Wochen noch daran anknüpfen können, uns andere Aspekte der finanziellen Vorsorge oder überhaupt des Umgangs mit Geld näher anschauen können. An der Stelle werden wir für heute mal Stopp machen und ich lade dich, Samuel, ein, dass du mit uns betest zum Abschluss, ja? Stehen wir auf dazu.
Lieber Gott, vielen Dank für das Gespräch, was wir haben durften. Hab du Dank für die verschiedenen Einsichten. Und ja, wir wissen, dass du alles in deinen Händen hältst. Du hast uns schon gesagt, dass eine Krise kommen wird, bevor du wiederkommst. Herr, wir dürfen sicher und gewiss sein, dass du alles und vor allem auch uns in deinen Händen hältst. Und dass du es jedem dann gibst, wann er es braucht. Bitte, Herr, hilf uns, dass wir uns die Vorsorge treffen, die am nötigsten ist. Die geistliche Vorsorge, die Verbindung, die Beziehung mit dir. Sodass du einmal zu uns rufen kannst und wir zu dir aufsteigen können. Wir danken dir schon jetzt, dass du dies alles tun kannst. Amen.
Amen. Amen.
Vielen Dank, dass Sie beim heutigen Bibelgespräch zugehört haben. Wir hoffen, dass Sie dadurch Inspiration gefunden haben und praktische Anwendungen für Ihr Leben finden können. Wir hoffen, Sie beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Gottes Segen.